Die senkrechtstarter Raumfahrt-News der Woche. Mars-Helikopter eventuell abgestürzt. Japan gelingt als fünfter Nation eine weiche Mondlandung. Aktuell aber Probleme mit der Energieversorgung. Signifikantes Update zu Starship und anderen SpaceX-Programmen durch Elon Musk. Details zum nächsten Starship-Testflug. John Deere schließt autonome Landmaschinen an Starlink an. Historischer Raumflug international und privat startet mit Exxon zur ISS. Enormer Druck auf NASA-Artemis-Programm. Strategische Entwicklungen und Pläne der US-Verteidigung im Weltraum, insbesondere im Hinblick auf den Mond. Ankündigung einer innovativen Hochenergie-Kickstufe von Impulse Space, die die Kapazitäten bestehender Raketen wie Falcon 9 erweitert. Und natürlich ein Ausblick auf die bevorstehenden Raketenstarts und Missionen. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Beängstigende News aus den USA. Hier das Zitat aus der NASA JPL Pressemitteilung zum 72. Flug von Mars-Helikopter Ingenuity. Am 18. Januar führte der Ingenuity Mars-Helikopter der NASA seinen 72. Flug auf dem roten Planeten durch. Der Flug war als schneller vertikaler Aufstiegsflug konzipiert, um die Systeme des Hubschraubers zu überprüfen. Hintergrund: bei seinem vorherigen Flug war Ingenuity ungeplant vorzeitig gelandet. Die Daten, die Ingenuity während des Fluges an den Perseverance Rover gesendet hat, zeigen laut NASA, dass der Hubschrauber erfolgreich auf die ihm zugewiesene maximale Höhe von 12 Metern aufgestiegen ist. Während des geplanten Abstiegs brach dann die Kommunikation dann zwischen Hubschrauber und Rover vor dem Aufsetzen ab. Das Ingenuity-Team analysiert die verfügbaren Daten und erwägt die nächsten Schritte, um die Kommunikation mit dem Helikopter wiederherzustellen. Aktuell ist der Helikopter nicht im Sichtbereich des Rovers Perseverance. Wir drücken natürlich ganz fett die Daumen. Ich halte euch da weiter auf dem Laufenden. Zu spät für die schon sehr langen News letzte Woche. Elon Musk hat eine Ansprache vor SpaceX-Mitarbeitern in der Starbase gehalten. Das meiste daraus dürfte für euch und SpaceX-Mitarbeiter nicht wirklich neu gewesen sein. Richtig spannend wurde es erst dann in den letzten Minuten, als es um den Entwicklungsstand im Starship-Programm ging. Besonders interessant die Ursache, warum der zweite voll integrierte Starship-Flug am 18. November 2023 nicht die finale Flugbahn erreicht hat. Musk meinte leicht ironisch, eine Nutzlast an Bord hätte den Flug wahrscheinlich erfolgreich gemacht. Denn abgelassener Sauerstoff habe ein Feuer verursacht und schließlich zu einer Explosion geführt. Ja, diesen Überschuss an flüssigem Sauerstoff hätte es bei einer Nutzlast nicht gegeben und hätte man daher auch nicht ablassen müssen. Schon im Livestream war zu sehen gewesen, dass der Sauerstofftank der Oberstufe später im Flug ja leicht leer gelaufen ist oder schneller leer gelaufen ist als der Methantank. Da hatten wir noch hin und her überlegt, was das sein könnte. Jetzt wissen wir also, das war absichtlich und hat letztendlich dann aber zu der Explosion geführt. Nun wurde also die Erklärung geliefert, es war beabsichtigt, das Ablassen, um die Gesamtmasse zu verringern. Musk zeigte sich optimistisch, dass der dritte Flug die für diesen Flug dann geplante Umlaufbahn erreichen könnte. Der dritte Flug soll aber nicht nur die Umlaufbahn erreichen, sondern auch einen Deorbit-Burn mittels Header-Tank demonstrieren. Auch soll für die NASA ein Treibstofftransfer innerhalb des Starships von einem Header-Tank zurück in den Haupttank stattfinden, was gleichzeitig dann als Vortest für Treibstofftransfers von Starship zu Starship gesehen wird. Weiter soll dann noch die Nutzlasttür, der sogenannte PES-Dispenser, getestet werden. Da sollen ja die übergroßen Starlinks dann in der nächsten Generation ausgeworfen werden. Zurück nochmal zum Deorbiting, also dem Absenken der Umlaufbahn. Ja, die Demonstration des Deorbiting, die ist ja auch entscheidend, um ein zuverlässiges Absenken des Orbits zu gewährleisten und schließlich einen kontrollierten Abstoß über unbewohntem Gebiet zu ermöglichen. Zwar soll Starship zwar perspektivisch auch mal heil landen, aber auch dafür ist ja das kontrollierte Absenken der Flugbahn entscheidend. Heil landen, das bringt uns zum Ziel von SpaceX, der vollständigen und schnellen Wiederverwendbarkeit. Die Startkadenz, die soll dafür schnell angehoben werden. Dafür soll auch der zweite Starship-Startturm in der Starbase beitragen, der während dieses Termins, soweit ich weiß, das erste Mal nun öffentlich bestätigt wurde. Dass Teile dafür bereits in der Starbase sind und uns diese Nachricht so nicht so ganz überrascht, mal beiseite gelassen. Musk nennt hier den zweiten Startturm auch entscheidend für die weitere Starship-Entwicklung, weil so parallel ein Turm modernisiert werden kann, während der zweite Starts ermöglicht und umgekehrt. 10 Flüge plane man für das Starship im Jahr 2024. Ich finde das relativ optimistisch. 3 bis 5 halte ich aber als Außenstehender, den ich nun mal bin, durchaus für realistisch. In Deutschland hat man sie, glaube ich, noch nicht so ganz auf dem Zettel. Bei mir tauchen sie in den News immer mal wieder auf. Punkt-zu-Punkt-Transporte mit Raketen. Elon Musk sprach unter anderem über ihre Zukunft, also über suborbitale, aber interkontinentale Starship-Flüge. Für Menschen, für Crew, also im Prinzip wie normale Linienflüge. Potenziell zu jedem Punkt der Erde in weniger als einer Stunde. Das Thema scheint also noch nicht vom Tisch zu sein. Zu der nächsten Iteration von Starship gab es nicht so viel Neues, außer sie sollen leistungsstärker und zuverlässiger werden und es gäbe Überlegungen, die gesamte Rakete auf bis zu 150 Meter zu verlängern und auf das dreifache Anschub einer Saturn V Mondrakete zu bringen. Aktuell ist man da beim doppelten Anschub von der Saturn V. Hab sie ja bei mir stehen. Wir haben von Elon Musk sogar einen Startzeitraum bekommen. Die Hardware für den nächsten Start, die soll in den nächsten Wochen fertig werden, noch im Januar. Die Startlizenz von der Federal Aviation Administration, kurz FAA, die erwartet man für Anfang Februar. SpaceX hat ja beide bisherigen Starship-Testflüge innerhalb weniger Tage nach Erhalt seiner FAA-Lizenz durchgeführt, was letztes Jahr zu Druck auf die FAA geführt hat. William Gerstmeier, Vize für Bau- und Flugzuverlässigkeit bei SpaceX, kritisierte in einer Senatsanhörung die Genehmigungsprozesse in den USA. Sie würden länger dauern, als die Hardware zu bauen. Ja, da zurzeit bei den Startvorbereitungen alles wie am Schnürchen läuft und deutlich schneller als vor IFT2, sollten wir den Februar als nächsten potenziellen Starttermin sehr, sehr ernst nehmen. Starship, Starship, Starship. Das Arbeitspferd von SpaceX, das heißt Falcon. Bis Starship voll einsatzbereit ist, werden Falcon 9 und Falcon Heavy weiter fliegen. SpaceX hat Startverträge für beide Raketen bis 2030. Elon Musk begann seine Rede auch nicht mit dem Starship, sondern er fing an mit dem Jahr 2023, dem besten Jahr in der Geschichte von SpaceX. Es gab 96 Flüge von Falcon 9 und Falcon Heavy. Es gab die ersten zwei Testflüge des Starships und es gab einen ersten Booster, der seine 19. Landung absolviert hat. Obwohl die Falcon Wiederverwendung mal für 10 Flüge geplant war, erreichten sie jetzt aktuell schon 20 Flüge und zwar ohne große Reparaturen. Aktuell arbeitet SpaceX daran, tatsächlich die Booster für 40 Flüge zu ertüchtigen. Das ist schon allerhand. Für 2024 plant SpaceX insgesamt 140 Starts der Falcon-Raketenfamilie. Elon Musk sagte, vielleicht schaffen sie sogar 150. Vor einem Jahr hätte ich das noch für absurd gehalten, aber mittlerweile ist man bei einer Wiederstartrate von 3 Tagen auf einem und demselben Pad. Laut Elon Musk peilt SpaceX hier 24 Stunden an bis zum Ende des Jahres. Das ist schon krass. Für regelmäßige Viewer von Senkrechtstarter keine Überraschung, der Landmaschinenhersteller John Deere möchte seine Traktoren über Satellit smart vernetzen. Darüber hatte ich auch unter anderem mit dem ESA Aerospace CEO Daniel Metzler gesprochen. Jetzt wurde SpaceX oder besser Starlink ausgewählt, um die Konnektivität für die autonom betriebenen John Deere Maschinen aus dem All zu gewährleisten. John Deere wird den Service 2024 zuerst in den USA und in Brasilien anbieten. Am Donnerstagabend ist der dritte private Raumflug zur ISS gestartet. Wir haben uns das live angeschaut und mit meinem Kumpel und wandelndem Human Spaceflight Lexikon Ian für euch auf Deutsch kommentiert. XM3 war aus mehreren Gründen historisch. Zunächst einmal wurde der XM3-Flug als der erste rein europäische Flug beworben. Im Großen und Ganzen stimmt das auch. Der Kommandant der Mission und ehemalige NASA-Astronaut Michael Lopez Alegria besitzt nämlich neben der US-Staatsbürgerschaft auch die spanische Staatsbürgerschaft. Der Pilot und Angehörige der italienischen Luftwaffe Walter Villadei ist Italiener, der ESA-Projektastronaut Markus Wand ist Schwede und der vierte im Bunde, Pilot der türkischen Luftwaffe Alper Gezerafci, ist Türke. Muss ich euch natürlich nicht sagen, dass die Türkei zum großen Teil zum asiatischen Kontinent gehört. Alper Gezerafci ist tatsächlich der allererste Türke im All. Mein Glückwunsch an alle Türken und vielleicht ist das ja der Startschuss für eine stolze Raumfahrtnation. Noch ein First, Italien hat auch Neuland betreten, denn der 9. Italiener im All, Walter Villadei, fliegt nicht als Angehörige der italienischen Raumfahrtagentur ASI oder der europäischen ESA, sondern sein Flug wird von der italienischen Luftwaffe bezahlt. Somit handelt es sich streng genommen um einen militärischen Flug oder eine militärische Mission. Mit dem Schweden Markus Wand geht auch die ESA hier neue Wege. Als erster sogenannter Projektastronaut fliegt dieser nämlich anders als seine Kollegen, die Karriereastronauten, mit einem deutlich abgespeckten Trainingsprogramm ins All. Nach derzeitiger Planung soll die XM3-Crew mindestens 12 Tage an der ISS angedockt sein. Ja, der Start war leicht verzögert. Ursprünglich war von Mittwochabend die Rede. Der Start wurde aber etwa 6 Stunden vorher verschoben. SpaceX brauchte noch etwas mehr Zeit für finale Startvorbereitungen. Neben Verbindungen, die das Dragon-Raumschiff mit der Falcon 9 Oberstufe verbinden, gab es eine Fallschirmanomalie bei einer Cargo Dragon und das hat dann die Startvorbereitung verzögert. Bei den Verbindungen, die dann nochmal überprüft werden mussten, waren laut Benji Reed, Human Spaceflight Chef bei SpaceX, Montagedrehmomente außerhalb von Toleranzen. Zu den Fallschirmen sagte Reed, dass bei der Rückkehr der CRS-29 Fracht Dragon Probleme mit Entlastungsbändern festgestellt wurden. Diese Bänder sollen die Belastung der Hauptfallschirme beim Auswurf aus der Kapsel regulieren. Auch wenn die Fallschirme funktionieren oder auch bei der CRS-29 funktioniert hatten, sei das Problem möglicherweise durch Verdrehung in den Gurten verursacht worden. Ja, und diese Gurte, die wurden nun vor dem Axiom-3-Start durch SpaceX-Techniker noch einmal aufgedreht. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen sollte, das Dragon-Raumschiff Freedom von Axiom-3 bereits an der ISS angedockt sein. Nach 36 Stunden Flug in der kleinen Kapsel mit allen menschlichen Bedürfnissen, die man da so hat, freut sich die Crew mit Sicherheit auch auf die geräumigere Station und das erste gemeinsame Essen mit der ISS-Langzeitbesatzung um ESA-Astronauten und aktuell ISS-Kommandanten Andreas Mogensen. Ernährung von Astronauten, ziemlich komplexes Thema, sowohl was die Inhaltsstoffe als auch die Konservierung und Lagerung angeht. Ich habe gerade ein neues Büro in einem Coworking Space bezogen. Ist alles super hier, nur habe ich hier keinen Zugriff auf den heimischen Kühlschrank. Ja, und Restaurants gibt's hier direkt auch nicht. Da passt für mich perfekt unser heutiger Sponsor Jewett. Jedes Jewett-Gericht muss nur noch aufgewärmt werden und ist innerhalb von 8 Minuten essfertig. Ja, und Geschmack und Nährstoffe bleiben dank Flash Freezing bei minus 45 Grad Celsius geschützt. Bei einer Auswahl aus über 40 Gerichten, die sich regelmäßig ändern, kommt auch keine Langeweile auf. Alle Jewett-Gerichte, die ich probiert hatte, die waren geschmacklich richtig klasse. Ich habe für euch unter anderem Jewett-Hackbällchen à la Siciliana, getrüffelte Pasta und Linguine-Avocado-Limette ausprobiert. Alles super lecker. Die Linguine haben mich am meisten beeindruckt. Ich kann mich eigentlich an kein Tiefkühlgericht erinnern, bei dem ich so sehr das Gefühl hatte, das schmeckt doch wie frisch zubereitet. Jewett ist auch kein Abo. Du suchst dir einfach Gerichte aus und die werden dann express zu deinem Wunschtermin auf Trockeneis gekühlt zu dir nach Hause oder ins Büro geliefert. Gerade wer vom Kantinenessen frustriert oder sehr flexibel bei Arbeits- und Esszeiten sein muss, hat mit Jewett eine echte Alternative zum Essen bestellen. Das kann ja zu Stoßzeiten, zumindest hier in Hamburg, echt mal Pain sein. Jewett-Bestellung, Lieferung und Zubereitung sind super unkompliziert und geschmacklich gibt's überhaupt keinen Vergleich zu typischer Tiefkühlkost. Ich lege mir jetzt auf jeden Fall einen Vorrat Jewett-Gerichte in den Bürofreezer. Wenn du Jewett auch mal ausprobieren willst, mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommst du 10% auf die erste Jewett-Bestellung. Steht auch unten in der Beschreibung. Aber Axiom 3 war nicht der einzige Raketenstart in der vergangenen Woche. Angefangen hatte die Senkrechtstarterwoche am Montag, 15. Januar, mit einem Starlink-Start von Cape Canaveral. Es war der 12. Flug für den eingesetzten Booster B1073 und die 262. Boosterlandung für SpaceX. Am Mittwoch ist von Mengcheng eine Langermarsch 7 gestartet. An Bord befand sich Jiangsu 7, eine Frachtversorgungsmission zur chinesischen Raumstation. Und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte es einen weiteren Starlink-Start gegeben haben. Diesmal von Vandenberg. Der eingesetzte Booster B1063 wäre dann zum 16. Mal gestartet. Propulsive Landung auf der Erde von einer Orbitalrakete, das kann seit 2015 ja bisher nur SpaceX. Kontrolliert auf dem Mond landen, das war bisher ja nur der Sowjetunion, den USA, China und im letzten August dann Indien gelungen. Am Freitag hat es auch Japan versucht und, Spoiler, auch geschafft. Wir haben uns das spontan zusammen angesehen und mit dem JAXA Slim Livestream mitgefiebert. Slim steht für Smart Lander for Investigating Moon und ist ein nur 200 Kilogramm schwerer Lander, der mit Treibstoff auf etwas über 700 Kilogramm beim Start kam. Als sekundäre Nutzlast mit dem japanischen Röntgenteleskop CRISM am 6. September 2023 gestartet, flog der Lander auf einer energetisch sehr günstigen Flugbahn und erreichte eine Umlaufbahn um den Mond erst am 25. Dezember. Die Umlaufbahn, die wurde dann schrittweise abgesenkt, bis diesen Freitag dann die finale Landung initiiert wurde. Zwar gab es leider keine Live-Bilder, aber die Live-Telemetrie mit Drehraten sowie Triebwerks- und Tankstatus. Großes Lob hier an die JAXA, dass sie das geteilt hat. Das war für uns Raumfahrt-Nerds dann wie mit im Kontrollraum sitzen. Aber ich verstehe auch die Enttäuschung von Menschen, die Live-Bilder bei der Landung erwartet hatten. Das wird spätestens kommen, wenn es im Mondorbit Satellitenkonstellationen gibt und das ist ja in Arbeit, dazu später mehr. Besonders an der Landetechnik, es sollte nicht nur eine extrem präzise Landung in einem Radius von 100 Metern erfolgen, sondern auch eine Kipptechnik zum Einsatz kommen. Mit dabei auch zwei Rover, die kurz vor dem Aufsetzen nur 2 Meter über dem Mond schwebend ausgesetzt werden sollten. Bis zum finalen Schweben etwa 2 Meter über dem Boden schien die Landung wie am Schnürchen zu laufen. Erst die finale Landung ließ uns dann zitternd zurück. Denn die eingeblendete Telemetrie hatte die Landung zwar bestätigt, aber ein offizielles Statement gab es über 10 bange Minuten nicht. Letztlich wurde der Livestream beendet und auf eine spätere Pressekonferenz verwiesen. Junge, Junge, ganz schön spannend. Ja, hier die Übersetzung der Pressemitteilung. Die JAXA bestätigt, dass der Slim am 19. Januar 2024 um 16.20 Uhr MEZ erfolgreich auf der Mondoberfläche gelandet ist. Die Kommunikation mit dem Raumfahrzeug, die wurde nach der Landung hergestellt. Allerdings erzeugen die Solarzellen derzeit keinen Strom und die Datenerfassung von Slim auf dem Mond hat jetzt Priorität. So, erstmal herzlichen Glückwunsch an die JAXA und alle Beteiligten zu dieser Leistung. Damit ist Japan nach der Sowjetunion, den USA, China und Indien erst die 5. Nation, der das gelingt. Klar, fokussieren sich jetzt alle auf das Drama mit der Energieversorgung durch die Solarzellen. Aber de facto gibt's da jetzt nicht noch einen Einschlagskrater auf dem Mond, sondern eine kommunizierende Sonde. Das ist eine weiche Landung und damit ein Riesenerfolg. Weiter wurde in der Pressekonferenz gesagt, dass das Aussetzen von den beiden Rovern LEV 1 und LEV 2 auch erfolgt ist und der größere Rover LEV 1 ebenso Daten zur Erde sendet. Das ist auch eine extrem gute Nachricht, selbst wenn Slim nicht mehr aufwachen würde, weil ihm dauerhaft der Saft ausgeht. LEV 1 kann direkt mit der Erde kommunizieren und dient als Relais für den deutlich kleineren LEV 2. Ob Daten von LEV 2 gesammelt werden konnten, das ist, während ich das hier aufnehme, nicht bekannt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Sollten die Rover funktionstüchtig sein und sich auf dem Mond tatsächlich fortbewegen können, wäre Japan nach der Sowjetunion, China und Indien erst das vierte Land, dem das gelingt. Wenn man ausklammert, dass die USA ja bei Apollo 15, 16 und 17 auch ein Mondauto dabei hatten, aber eben keinen ferngesteuerten Rover. Letzte Woche stand ja ganz im Zeichen der nicht möglichen Mondlandung des Peregrine Landers. Hier ist eine Korrektur fällig. Zwar hatte Astrobotic erst kommuniziert, dass der Mission die Energie ausgehen werde. Letztlich hatte man aber bis zum Missionsende am 18. Januar die Kontrolle über den Lander behalten. Es hat ja nicht sollen sein für Astrobotic und den Peregrine Lander, aber man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben. Am 18. Januar ist der Peregrine Lander über den Südpazifik wieder eingetreten und verglüht. Trotz des Bilderbuchstarts der ULA Vulcan war wegen eines Treibstofflecks ja keine Mondlandung für Peregrine drin. Wie Astrobotic mitteilte, passten sie den Orbit von Peregrine aktiv an, um einen sicheren Wiedereintritt über unbewohntem Gebiet zu gewährleisten. Ja, aber damit bleibt das Rennen um die erste kommerzielle Mondlandung weiter offen. Die nächste Mission, der das gelingen könnte, der Nova Sea Lander von Intuitive Machines. Der soll frühestens am 10. Februar 2024 mit einer Falcon 9 starten. Wie Peregrine ist auch die Landung von Intuitive Machine im Commercial Lunar Payload Services Programm der NASA bei Artemis aufgehängt. Artemis 2 und 3, die wurden ja erstmal verschoben, hatte ich letzte Woche darüber berichtet. Hier gab es ja durchaus Kritik, sowohl für die Firma Axiom, die die Raumanzüge für Artemis 3 bereitstellen soll, als auch für SpaceX und ihr Starship HLS, was ja die Mondlandung ermöglichen soll. Elon Musk ätzte diese Woche gegen das Artemis-Programm zurück. Hintergrund ein Artikel von Eric Berger auf Ars Technica, ja, über die Kritik an dem kommerziellen Ansatz jetzt im Artemis-Programm für die Rückkehr der Amerikaner zum Mond durch den ehemaligen NASA-Administrator Michael Griffin. Der Plan von Michael Griffin ergibt laut Elon Musk keinen Sinn und wäre nur eine schlechte Version von Apollo, während Starship eines Tages eine dauerhafte besetzte Mondbasis und sogar eine Stadt auf dem Mond ermöglichen würden. Ja, so oder so, auf dem NASA-Artemis-Programm lastet ein enormer Druck. Die 100 Milliarden Programmkosten, die wird man in den nächsten zwei Jahren definitiv überschreiten. Und ja, außer einem Flug um den Mond ohne Crew mit Artemis 1 hat man ja bisher noch nicht viel vorzuweisen. Gleichzeitig macht China immer mehr und schnellere Fortschritte in der Raumfahrt und fährt für sein Mondlandungsprogramm einen sehr schnellen, simplen Ansatz, der eher mit Apollo zu vergleichen ist. Unabhängig davon, was wer da oben dann macht, für den amerikanischen Patriotismus und die sehr verbreitete Angst vor China wird es sehr, sehr wichtig werden, wer da als nächstes seinen Schuh in den Mondstaub drückt. Der Mond wird ein heißes Thema in den nächsten Jahren. Ebenfalls zunehmend ein Thema, ja, die strategische Bedeutung des Mondes. China wird eine mondgebundene Satellitenkonstellation aufbauen und das will das US-Verteidigungsministerium kontern. Im Detail geht es um Kommunikationssysteme und Navigationstechnologien und natürlich Überwachungssensoren. Und zwar für den cislunaren Raum. Cislunar, das meint diesseits des Mondes, oder das ist die Übersetzung. Grüße gehen raus an meinen Lateinlehrer Herr Wagner. Ja, der so bezeichnete Bereich, der erstreckt sich aber noch weiter über die Mondumlaufbahn hinweg. Von der geostationären Umlaufbahn 35.000 Kilometer über der Erde bis zum Erdmond Lagrange Point L2, der ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Da spricht man von cislunaren Raum in diesem Bereich. Die Kommunikation der strategischen Bedeutung des Weltraums, die hat sich auch massiv geändert. Der US Navy Admiral Christopher Grady, der sagte kürzlich, der Weltraum sei der wichtigste Bereich für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten, aber auch für die globale Stabilität. Ja, Dinge in den cislunaren Raum befördern, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich spannend. Eine Firma, die ich ja immer auf dem Radar behalte, Impulse Space. Das von Ex-SpaceXer und Vater des Merlin-Triebwerks Tamala gegründete Unternehmen für On-Orbit Propulsion. Das Unternehmen gab jetzt bekannt, es entwickelt eine Kickstage, um die Kapazität bestehender Raketen wie der Falcon 9 zu erweitern. Hintergrund, die Tyrannei der Raketengrundgleichung, die macht es nämlich zweistufigen Raketen sehr schwer, hochenergetische Orbits wie den Geo oder darüber hinaus zu erreichen. Und natürlich wird das neue Produkt mit der Person Tamala gepitcht. Im Werbematerial heißt es, Helios ist Design von Tamala, dem Ingenieur hinter dem zuverlässigsten Raketentriebwerk in der Geschichte. Die Helios-Hochenergiestufe soll sich laut Impulse Space in Gewicht und Größe perfekt in die bestehende Falcon-Infrastruktur einfügen. Rechnen soll sich das für die Satellitenkunden, weil entweder Treibstoff für den Satelliten gespart werden kann, was dann seine Lebenszeit erhöht, und oder, weil wir, wie wir das jetzt in letzter Zeit oft bei der Falcon Heavy-Starts gesehen haben, kein Booster geopfert werden muss, um extra Performance zu behalten. Gerade bei Oberstufen lohnt sich die Kombination von Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff und Sauerstoff, die Kombination ist aber relativ teuer und technisch komplex und anspruchsvoll. Da SpaceX am Pad 39E für das Starship eine neue Methalox-Infrastruktur errichtet, also in unmittelbarer Nähe zu den Falcon-Startanlagen, ja, und mit Starship-Treibstoffdepots die Verfügbarkeit von Methalox in der Raumfahrt massiv erhöht werden sollte, ja, könnte sich das ökonomisch sehr vorteilhaft entwickeln. Ich weiß ja nicht, was ihr so im Newsfeed habt, aber bei mir gab es immer wieder Nachrichten, dass James Webb-Teleskop hätte Anzeichen von Leben auf einem Exoplaneten entdeckt. Es geht speziell um den Stoff Dimethylsulfid, den James Webb auf dem Exoplaneten K2-18b nachgewiesen haben könnte. Dieses Molekül, das wird auf der Erde nur durch biologische Prozesse aufgebaut und gilt somit als guter Marker für potenzielles Leben. Die Geschichte klingt bisher vielversprechend. Schauen wir mal, was da weiter dabei rumkommt. Nachschauen vor Ort, das könnte ein bisschen dauern. K2-18b ist 120 Lichtjahre von uns entfernt. Ja, der wissenschaftliche Nachweis von extraterrestrischem Leben, ich verspreche euch, das würde den Lauf der Geschichte ändern und auch sehr viele neue, höchst interessierte Fans für die Raumfahrt produzieren. Apropos Raumfahrtfans, bevor wir uns die nächste Woche anschauen, sei hier nochmal allen Menschen gedankt, die durch ihre regelmäßige monetäre Unterstützung den Kanalbetrieb sichern. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern und zwar aktiv, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Am Dienstag, 23. Januar, startet das chinesische Raketenstartup KaSpace seine Kinetika 1 zum dritten Mal. Startplatz ist das Jingquan-Satellitenstartzentrum in China. Am Freitag, 26. Januar, will Virgin Galactic mit Spaceship 2 erneut suborbitalen Menschen an die Grenze des Weltraums schießen. Und auch am Freitag ein weiterer Starlink-Start vom Kennedy Space Center. Und schon mehrfach angekündigt, dann hoffentlich am Samstag, ein Rocket Lab Electron-Start von Neuseeland mit versuchter Boosterbergung. Hier noch einmal ein Shoutout an Jewett, die euch heute das Video präsentiert haben. Wenn ihr Jewett auch mal ausprobieren wollt, bekommt ihr mit meinem Link und dem Code SENKRECHTSTARTER 10% auf eure erste Jewett-Bestellung. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo! Hier noch einmal ein Shoutout an Jewett, die euch heute das Video präsentiert haben. Wenn ihr Jewett auch mal ausprobieren wollt, bekommt ihr mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter 10% auf eure erste Jewett-Bestellung. Findet ihr auch unten in der Beschreibung.